Herzlich willkommen. Das ist der erste Kulissentalk dieses Jahres. Nicht Terrassentalk, sondern Kulissentalk. Zu einer wirklich wesentlichen Produktion dieses kommenden Sommers, Festspielsommers, der ja bald beginnt. Vielleicht wird der ein oder andere, der diese wunderbare, großartige Theaterarbeit von Ulrich Rasche kennt, die Frage, was könnte diese Art, diese Grammatik von Ulrich Rasche mit einer Belcanto-Oper zu tun haben? Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es hat sehr, sehr viel damit zu tun. Sehr, sehr viel. Wir haben es mit einer Interpretation, einer szenischen Interpretation zu tun, wie wir sie bis jetzt wohl nicht erlebt haben auf einer Opernbühne. Und ich selber kann gesichert sagen, dass ich, und ich habe viele, viele Aufführungen im großen Festspielhaus gesehen, sehr viele, diesen Raum, diese Bühne, noch nie in dieser Größe, fast monumentalen Größe erfahren habe. Wir haben zwei Königinnen, die, wenn man nur in der Probe sitzt, die einen absolut sprachlos machen. Wir haben einen Dirigenten, der das erfüllt, was ich mir von einer Opernproduktion erwarte und was, weiß Gott, nicht immer herstellbar ist, nämlich einen Dirigenten, einen musikalischen Leiter, der von der ersten Sekunde an in dieser Produktion sich selber einbringt, auf sehr kluge und außerordentlich musikalische Weise sich einbringt und in einem engen Abstimmung mit dem Regisseur dieses Meisterwerk des Belcanto entstehen lässt. Das ein oder andere Geheimnis dieser Inszenierung werden wir jetzt erfahren. Ich begrüße sehr, sehr herzlich eine Königin, die Königin von England, Kate Lindsay. Ich begrüße sehr, sehr herzlich die Königin von Schottland, Lisette Oropesa, Antonella Manacorda und Ulrich Rasche. Und ich begrüße auch unseren wunderbaren, genialen, bewährten Übersetzer, Alexander Gigo. Sagte ich das richtig, Zigo oder Gigo? Ich bin ja ein bisschen wie der Spielansager im Jedermann mittlerweile. Also das muss man mir verzeihen, aber das ist meine Rolle. Und Marie-Therese Rudolph wird durch diese kommende Stunde leiten, wird die entsprechenden Fragen stellen und weiterleiten. Ja. Ich wünsche Ihnen eine anregende Stunde, eine bereichernde Stunde zu einer Produktion, die es wirklich, und ich verrate nicht zu viel, die es wirklich in sich hat. Danke fürs Kommen. Danke.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gespräch über Maria Stuarda, ein weiteres Werk, das im Programm der diesjährigen Festspiele sehr, sehr gut in diese verbindenden Gedanken rund um Macht passt. Gaetano Donizetti hat als literarische Vorlage Schillers Drama genommen, Schillers Trauerspiel, und wir befinden uns in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Zwei Königinnen, die von Schottland und die von England, die miteinander eigentlich in einer engen Beziehung stehen, sich aber in der Realität nie getroffen haben. In Schillers Drama sieht es ein bisschen anders aus. Hier gab es die Begegnung. Und nur ganz kurz noch zur Vorgeschichte. Maria, die katholische Maria, Mutter eines Sohnes, Königin von Schottland und später auch von Frankreich, muss Schottland verlassen, weil sie angeblich oder vielleicht auch wirklich am Mord an ihrem Mann beteiligt war. Und sie hofft darauf, Schutz bei Elisabeth I. zu finden. Die allerdings hat wiederum Angst um ihren Thron, denn auch auf diesen hat Maria Anspruch. Elisabeth ist sozusagen das Gegenteil von ihr in gewisser Weise. Sie wird auch die Virgin Queen genannt. Sie ist unverheiratet, kinderlos und protestantisch. Und sie hat mit ihrer Regierungszeit von 40 Jahren das elisabethanische Zeitalter, also diesen Begriff, geprägt. Soweit zur Vorgeschichte. Und jetzt, wie sieht es hier in Salzburg heuer aus? Ulrich Rasche, Sie sind für Bühne und Inszenierung zuständig und haben zwei große Scheiben sozusagen auf die Bühne des großen Hauses gestellt. Was ist die Idee hinter diesem Konzept?
Guten Morgen zusammen. Also zwei Scheiben ist erstmal nicht überraschend, wenn man meine Arbeit vielleicht schon kennt. Das ist eigentlich seit 15 oder 20 Jahren arbeite ich schon damit. Okay, aber es sind zwei Scheiben, es sind sogar drei Scheiben. Eine dritte Scheibe, die noch vom Schnürboden hängt, von monumentalem Ausmaß, wie sie das Festspielhaus beherbergen kann. Und das wollte ich auch gerne nutzen, als ich die Einladung bekommen habe. Sagen wir mal so, der rasche Stil ist hier, kommt hier zu voller Geltung. Und warum ist das so? Sie werden, wenn Sie eben meine Arbeit kennen, sicherlich nicht davon ausgehen, dass Sie hier ein Königinnen-Drama, ein Historiendrama oder ein Kostümdrama inszeniert vorfinden werden. Was hat mich interessiert an der Oper, als ich, Schiller kannte ich natürlich, Donizetti habe ich dann gelesen, interessiert hat mich vor allen Dingen von einem Brief Maria ausgehend, dass wenn beide Königinnen eigentlich Milchmädchen gewesen wären, dass es dann nicht zu diesem Konflikt gekommen wäre und dass es dann auch nicht zu der Hinrichtung gekommen wäre. Und bei aller Liebesgeschichte, die Donizetti aus dem Schillerstoff gemacht hat, es kommt doch zu einem brutalen Ende. Es geht hier um einen elementaren Machtkampf, es geht hier um Existenzbedrohung, es geht hier um Manipulation, es geht hier um eine Reibung, die ich zum Ausdruck bringen möchte in der Inszenierung. Aber zurückgreifend auf das Zitat von Maria in dem Brief, das auch Stefan Zweig nochmal ausgearbeitet und weiter formuliert hat. Letztendlich sind es zwei Frauen, die miteinander sehr gut ausgekommen wären, wenn sie nicht Königinnen Schottlands und Englands wären, wenn sie nicht in einem System eingebunden wären, in einem politischen System, in einer Konstruktion, wohinter viele andere Machtinteresse stehen und nicht nur die persönlichen. Donizetti erzählt uns ja hier vordergründig eine Eifersuchtsgeschichte um Leicester. Man könnte das so inszenieren, dass die eine Elisabeth die andere nur hinrichtet, weil sie nicht den bekommt, der Maria favorisiert. Das ist weniger das Thema. Das Thema ist die Hervorbringung eines Systems von Macht in einer brutalen Weise. Dazu passen eben diese beiden Scheiben, die rotieren, die umeinander sich drehen und die versteckte Mechanismen noch in sich tragen. Ein System, das von äußerster Brutalität zeugt. Sie wissen ja, oder Marie-Therese hat es auch gesagt, ich bin der Bühnenbildner, auch dieser Oper, der Raum spielt eine große Rolle und die Rohheit, die Kraft, die in diesem Raum zum Ausdruck kommen kann, durch diese Bühnenbilder, durch diese Maschinen, sind mir ganz wichtig. Was bedeutet es aber, dass diese beiden Königinnen nicht diejenigen sind, die alleine dieses Machtsystem antreiben. Es gibt also verschiedenste Interessen, ich habe es gesagt, man kann die nationalen Interessen der beiden Länder, man kann die umstehenden Personen am Hofe nennen. Cecil ist bestimmt eine Figur, die jetzt auch bei Donizetti noch stark zum Einsatz kommt, indem er eigentlich Elisabeth drängt, permanent von Anfang an den Weg zu gehen, Maria hinzurichten. Ergänzend gibt es keine illustrierende, auch nicht den Hofstaat repräsentierende Gruppe von 18 Männern. Das sind Tänzer, die hier von der Seed-Schule kommen, die wir alle einzeln gecastet haben. Das sind 18 Männer, die auf diesen drehenden Scheiben permanent die beiden Frauen umgeben, die sie bedrängen, die die Manipulation, die von Cecil ausgeht, verstärkt. Die Begehren erwecken, die verschiedenste Möglichkeiten haben, Frauen, beide Königinnen in Richtungen zu bringen, zu verführen, sodass eigentlich das System der Macht zusammen mit den Maschinen und den agierenden Männern zu einem System des Patriarchats übersetzt wird. Das war mir wichtig. Die beiden Frauen, ich habe es jetzt schon mehrmals wiederholt, sind nicht nur die Mächtigen, sondern sie sind auch Ohnmächtige in einem Betrieb, in einem System, in dem wir eigentlich heute alle gefangen sind. Ich freue mich besonders, dass diese beiden wunderbaren Darstellerinnen diese Schönheit und Kraft ausstrahlen können. Und wenn sie, und so sehe ich das immer jeden Tag auf der Bühne im Moment, wenn sie nicht die Königin wären, dann würden sie sich wahrscheinlich prächtig verstehen, so wie sie sich auch privat verstehen. Zu verstehen, dass Individuen in unserer Gesellschaft abhängig sind, Opfer sind, Manipulierte sind, die nicht nur von sich aus agieren, sondern getrieben werden, etwas zu tun, das ist ein wichtiges Anliegen dieser Inszenierung.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir doch mal was über die Musik auch hören. Antonello Manacorda. Das ist die erste gemeinsame Opernarbeit von Ihnen beiden mit Ulrich Rasche. Und die Musik ist ja sehr, sehr groß besetzt. Großes Orchester, großer Chor, Belcanto, Koloraturen. Sehen Sie die Musik jetzt eher im Kontrast zu der doch relativ reduzierten Bühne? Oder wie sehen Sie das?
Ja, schön, dass Sie reduzierte Bühne sagen, weil es eine riesige Bühne ist. Aber ja, also reduziert in der Sprache absolut. Aber es ist überhaupt kein Kontrast. Also ich kenne die Sprache von Uli seit langem. Ich folge seine Inszenierungen seit sehr langer Zeit. Wir kennen uns privat, bevor wir hier zusammenarbeiten. Und das ist ein großer Vorteil, glaube ich, diese Arbeit und diese Phase für mich. Ich kenne auch sehr, sehr gut unsere zwei Königinnen. Also es ist ein bisschen auch ein Zuhause, obwohl eigentlich für viele von uns ein Debüt hier auf dieser Bühne ist. Diese Musik, so wie Uli-Arbeit und den Gesang, alles kommt aus diesem Text raus. Und was Donizetti hat den Text vertont und mal groß, mal klein, mal größer, mal kleiner. Es ist einfach alles angepasst an was eigentlich Uli damit erzählen möchte. Und wie die Festspiele auch schon gesagt haben, wir arbeiten vom Tag 1 und eigentlich vom Tag minus 100 wahrscheinlich als Tag 1, weil wir eigentlich schon auch, ich ein bisschen auch involviert und immer interessiert an, wie diese Bühne dann zustande gekommen ist und wie dieser Prozess geworden ist. Und also es ist eigentlich heutzutage sehr selten, dass es so ist, aber es ist, finde ich, wie man Oper machen sollte. Und groß die Musik, kleine Musik ist nicht der Punkt in diesem Fall. Natürlich, Donizetti Musik beschreibt diese größte Palette möglich des Gesangs, und aber finde ich, dass der Art ist mehr als das Gesang. Es ist wirklich diese Belcanto-Bezeichnung, es ist ein bisschen ein Klischee geworden. Und das Wort Belcanto, man findet das Wort in Büchern, sobald es um Gesang geht, also im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, das Wort Belcanto ist schon da. Und man bezeichnet damit jetzt heutzutage, also seit einer Weile ist schon, dieses 19. Jahrhundert Repertoire, was aber, also schöne Singe will man sowieso hören in jeder Repertoire. Und mit so einem Stoff und so einem Text, es ist wirklich Musiktheater.
Vielen Dank. Zur Vorbereitung, die Sie ja schon durchklingen haben lassen, kommen wir dann später noch. Jetzt würde ich gerne die beiden Sängerinnen auch mit ins Gespräch einbeziehen. Die beiden Figuren, die beiden Königinnen, haben ja viele Gegensätze, aber auch Gemeinsamkeiten, und sie reagieren aufeinander, aber nicht direkt. Eine starke Beziehung. Wie würden Sie die Persönlichkeiten eigentlich charakterisieren? Also ich würde Lisette Europeser bitten zu beginnen.
Hello, good morning. The figure of Maria Stuarda as a real living person that existed is really nice to play in a bel canto piece, and it's not a figure that we have to imagine and pretend how she might have behaved, because we know a lot about her. To sing a character that you know the tragic, terrible way that she died, and you know the very much the painful life that she suffered and the conspiracies that she was a part of, looking back from today, you know, sometimes we wonder, what have we learned from this as a society, as a people, without even thinking about the singing? I like to think about her humanity. And it's very tempting, because of the text, to play the tragedy and the pain and the suffering. But the music is so very beautiful a lot of the time. And I try to remember the reason that a figure like her remains in our hearts, remains in it, we are fascinated by this figure, not just because of how much she suffered, but because of the purity that she believed very much that she stood for. She represented something pure and righteous in her own mind and to the mind of her people. And I remember this in the moments when, for example, she sings the prayer at the end, a very famous scene in the end before she dies. She leads a large, beautiful prayer with all the people that are around her, and Catholics and Protestants alike join her in this prayer together. And it's like a hymn of freedom and righteousness and all these positive things that religion is meant to stand for. So I try to remember all of these things about this character, the good things, the baseline truth and honor and goodness, and not focus on Vil Bastarda and the moments that are exciting because of their negativity. Yeah, I hope that's not too much.
Die Frage lautete, wie es ist, diese Figur der Maria Stuarda auf die Bühne zu bringen. Ich glaube, was man sich vor allem in Erinnerung rufen muss, ist die Tatsache, dass es sich um eine echte Person handelt, einen Menschen, der tatsächlich gelebt hat. Und das geht dann natürlich über die Tatsache, dass wir es hier mit Belcanto zu tun haben, hinaus. Wir müssen uns also diese Person nicht wirklich vorstellen. Es ist eine Person, die tatsächlich so gelebt hat. Was das Singen betrifft, muss ich sagen, versuche ich natürlich schon in der Art und Weise, wie ich die Rolle anlege, die Tragödie herauszuarbeiten, das Leid, das sie erfuhr, und natürlich auch die Schmerzen, die Tatsache, dass sie auch Verschwörungen ausgesetzt war und ein Opfer dieser Verschwörungen war. Ich denke, dass man sich aber natürlich schon auch die Frage stellen kann, was wir denn als Gesellschaft nach all diesen Jahrhunderten gelernt haben, was haben wir als Menschen eigentlich gelernt. Und daher konzentriere ich mich in der Art und Weise, wie ich die Rolle anlege, nicht nur auf den Gesang natürlich, sondern eigentlich auf ihre Menschlichkeit. Natürlich wäre es verführerisch und würde ich auch eine Versuchung erlegen, wenn ich sagte, ich konzentriere mich im Darstellen dieser Figur auf die Tragödie, auf das Schmerzhafte, auf das Schreckliche, das ihr widerfuhr. Aber ich denke doch, dass die Musik im Vordergrund stehen soll, und die Musik ist tatsächlich wunderbar. Maria Stuarda ist eine Figur, oder Mary Stuart ist eine Figur, die uns fasziniert, nicht nur aufgrund des Leides, das sie erfuhr, sondern auch aufgrund der Reinheit, die sie verkörperte, und aufgrund ihrer Rechtschaffenheit. Und sie stand eben für viele Prinzipien ein, und da erinnere ich mich jetzt, oder was mir jetzt einfällt, ist die Szene am Schluss, das Gebet, wo sie dann Katholiken und Protestanten um sie schart, und es ist geradezu, könnte man sagen, ein Kirchengesang, bei dem es dann auch um Wahrheit geht, und dafür, wofür eigentlich Religion steht. Ich versuche, mich auf all das zu konzentrieren, und versuche, mich an all das zu erinnern, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, als ich versuche, oder wenn ich versuche, diese Rolle auf die Bühne zu bringen.
Kate Lindsay als Elisabetta.
Ja, I think it's very true that had these two women not been competing for power, I think they would have been great friends. And I think that I have to look at Elizabeth from the true life story as opposed to how she's portrayed in the opera, because I think she, because of this story between her and Maria, I think she's misunderstood because I think she was actually a very great leader. And I think maybe the opera doesn't give enough weight to that. But she was, I really look at what she wanted. And I think what Elizabeth wanted deeply from her childhood onwards was connection. And that's what she lacked. She was sequestered away from her childhood. She had her tutor, but she didn't have anyone around her. And they were brought up in very different ways. Mary had her family with her in France, all of her cousins. She was surrounded by people and a lot of love. And Elizabeth wasn't. And I think deep down, she wished that she could find a sister in Mary. And that's in part why she couldn't make the decision very easily. Of course, it was political, but also she secretly hoped that maybe what Mary was expressing to her was actually sincere. And I think it's interesting in this production to be working with the machinery underneath us as well, because the machinery, to me, has become more like the machinery of politics and duty. And it's the heavy, heavy weight of having to live your life with that duty and operate with a pragmatism and a wisdom to every decision you have to undertake. And so in the way this set works, we're constantly in motion. You have to take a step forward, always. You can't stop. And that's kind of the metaphor for leadership. You have to keep taking a step forward. You have to keep considering what the situation is. What is the lesser of two evils in some decisions? And I think that comes across really in a very strong way within this production and within the story and the elements of this relationship between the two women.
That's fine. Ja, es stimmt, was zuvor gesagt wurde, dass wenn diese beiden Frauen die Königinnen, also wenn sie keine Königinnen gewesen wären, dass sie dann vermutlich auch enge Freundinnen geworden wären. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der echten Elisabetta, wie auch immer, und der Opernfigur. Ich glaube, natürlich gibt es da enge Verbindungen zwischen Elisabeth und Maria. Ich glaube aber vor allem auch, dass Elisabeth missverstanden wurde und dass sie eigentlich eine großartige Führungspersönlichkeit war. Und es kann sein, dass die Oper dem nicht wirklich ausreichend Rechnung trägt, also sie als Führungspersönlichkeit zu sehen. Die Frage taucht natürlich auf, was wollte denn Maria? Ich glaube, sie wollte vor allem Verbindungen schaffen und diese Verbindungen hatte sie nicht. Sie wurde als Kind gewissermaßen isoliert, sie hatte einen Privatlehrer, währenddessen Maria in Frankreich lebend, von Angehörigen umgeben war, von Cousins, Cousinen, von viel Liebe. Und diese Liebe erfuhr Elisabeth nicht. Und ich glaube, dass das auch ein Grund war dafür, dass sie in Maria jemanden suchen wollte oder jemanden suchte, der zu ihr eine schwesternartige Beziehung aufbauen konnte. Natürlich geht es auch darum, dass Entscheidungen, die sie zu treffen hatte, niemals leichte Entscheidungen sind. Da spielt, wie auch gerade gesagt wurde, die Politik hinein. Ich denke auch, dass die auch erwähnte Maschinerie, die Scheiben und die darunterliegende Maschinerie, auch ein Sinnbild ist für die Politik, für die politischen Machtspiele, die sich daraus ergeben, auch für die Bürde, die uns das Leben aufträgt. Ich meine auch, dass diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen, Entscheidungen sind, die von viel Pragmatismus und auch von Weisheit getragen werden sollten im Idealfall. Und das geht halt nicht immer leicht von der Hand. Außerdem ist diese Maschinerie, ist dieses Bühnenbild, denke ich auch, sinnbildlich für die Bewegung, die sich immer fortsetzt. Alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss. Und das in gewisser Weise ist ja auch sinnbildlich für und steht für Leadership, für Führungsqualität. Ich glaube, dass all das, und dann müssen natürlich Entscheidungen getroffen werden, wo man sich dann fragt, was ist denn das geringere Übel? Ja, also es gibt keine perfekte Entscheidung. Und ich glaube, dass all das, was ich jetzt angesprochen habe, in der Oper auch sehr schön zum Ausdruck kommt und in dieser Produktion insbesondere.
Ulrich Rasche, Sie arbeiten ja auch in Ihren Schauspielinszenierungen mit Musik, aber die kommt natürlich dann von der Produktion selbst, wird dazu entwickelt. Und ein zentrales Element Ihrer Arbeit ist diese rhythmisierte Bewegung. Was macht das jetzt für einen Unterschied oder wie ist es, wenn eine Partitur vorgegeben ist, die so hier dann Teil der Inszenierung, wichtiger Teil der Inszenierung natürlich ist?
Ich fand es jetzt erstmal ganz interessant zu hören, wenn ich das Konzept ein bisschen, Entschuldigung, dass ich nochmal ein bisschen zurückgehe, das Konzept erklärt habe, was sehr konzeptuell eben daherkommt, wo ich die Kraft der Maschine betone. Und wenn ich jetzt die beiden Darstellerinnen höre, dass die eigentlich sehr von ihrer persönlichen Annäherung oder auch von der persönlichen Annäherung an über die Rolle gesprochen haben. Und das finde ich ganz wichtig. Und wenn man vielleicht spürt, von welchen gegenseitigen Richtungen wir auf die Oper zugreifen, dann würde ich das eben nicht als Widerspruch begreifen, sondern geradezu als Notwendigkeit. Den Zugang, über den wir auch reden in den Proben, der für mich ganz wichtig ist, wird diese Form ja gar nicht funktionieren. Ja? Also der Kampf der Individuen, der Kampf der Königin, was Kate beschrieben hat, die Schritte, die jemanden zwingen, führen zu müssen, das ist genau das, was diese Form bereichert und was sie braucht. Die Form alleine würde nicht funktionieren ohne den Gesang, ohne die Charakterisierung, Darstellung des Ensembles und insbesondere der beiden Königinnen. Das ist ganz wichtig, dass hier was zusammenkommt, was ich für tatsächlich sehr gelungen halte. Und da muss ich dem Markus Hinterhäuser ja sehr dankbar sein. Ich war ja am Anfang etwas überrascht über das Angebot Bel Canto. Aber wenn man diese glasklaren Wahnsinnsstimmen hört, diese Partituren, und die schönsten sind die traurigsten, ja, aber wie stellt man das Drama darunter da, wenn der Gesang eigentlich ein Engelsgesang ist? Und deswegen ist die Brutalität der Maschine, die der Bühnenraum darstellt, ein Kontrast, der meines Erachtens sehr gut aufgeht. So, die weniger interessante Frage für mich. Nein, nicht, dass ich weiß, dass ich das immer gefragt werde, diese schlimme Sache, die armen Darstellerinnen in eine Form zu zwingen. Ich werde nicht müde zu betonen, dass es mir nicht darum geht, eine militärische Aktion, ein alltägliches Gehen, ein Laufen, ein Marschieren auf die Bühne zu bringen. Ich komme vom Tanz. Ich als junger Mensch war ich dem Tanztheater von Pina Bausch und Reinhold Hoffmann, dem deutschen Tanztheater, absolut verpflichtet hingegeben, weil ich ja aus Bochum komme und Wuppertal nicht weit war. Das sind nur 30 Kilometer. Freitag, Samstag, Sonntag habe ich dort gesessen. Also meine Sozialisierung künstlerischer Art stammt vom Tanz, von der Bewegung. Mit den beiden Darstellerinnen habe ich den, ehrlich gesagt, glücklichsten Moment, zumindest in meiner Opernkarriere, die noch nicht lang anhält, aber gefunden, weil diese Fähigkeit, tänzerisch auf diesen Scheiben sich zu bewegen, ist phänomenal. Ist es wirklich. Das mache ich nicht, um Komplimente zu verteilen. Es ist eine Synthese von Bewegung, Gesang und Maschine, die ich wirklich absolut favorisiere. Ganz praktisch funktioniert das so, dass wir seit langem, wir haben uns zuerst vor einem Jahr kennengelernt, in einem ersten Gespräch, und ich habe erklärt, was es bedeutet, sich zu bewegen, und dann darauf mit der Arbeit am Klavierauszug begonnen, wo sehr, sehr genau Schrittfolgen eingetragen sind auf dem Notenwert, Das war die Vorstellung von dem, wie Bewegung stattfinden kann. Das hat sich auch in enger Kommunikation und auch über E-Mail-Verkehr weiter verfestigt und jetzt in den Proben nochmal ganz genau herausgestellt, wann ist eine Bewegung sinnvoll, wann erlaubt es technisch, stimmlich den Darstellerinnen sich zu bewegen. Das ist dann eine sehr, sehr präzise Arbeit und bin wirklich begeistert, wie das aufgegangen ist.
Jetzt eine Frage auch an den Dirigenten, Antonello Manacorda. Sie waren ja auch in die Vorarbeit auch mit eingebunden, weil eben, wie gesagt, die Schritte sind ganz genau auch in die Partitur eingetragen. Wie sehen Sie das? Oder bei welchen Punkten muss man auf die Musik Rücksicht nehmen? Geht es gar nicht? Oder welche Kriterien kommen da zu tragen?
Also es geht, Rücksicht ist nicht das Wort, was ich benutzen würde. Es ist eine Ehe zwischen Bewegung und Gesang, was wir dann darstellen. Und es ist die Langkarte von diesen Schritten ist extrem interessant geworden in diese Wochen, in diese Vorbereitung und dann erste Wochen, Probenwochen, weil also ich muss erstmal sagen, dass für mich Zeit in Musik hat immer eine enorme Rolle gespielt und es ist wirklich eine sehr große Gelegenheit hier mit einem Versuch der Bestimmung der Zeit oder Beherrschung der Zeit zu arbeiten in dieser Inszenierung. Es ist das erste Mal, dass physisch, obwohl ich auch so Operninszenierungen sogar mit Choreografen dann gemacht habe und gehabt habe, also wirklich nur Tanz, aber in diesem Sinne es ist Bewegung als Beschreibung des Seins. Insofern, wir haben versucht und wir versuchen immer noch in diesen Proben, jede Bewegung der Sänger nicht als Beschränkung zu sehen natürlich, sondern als Amplifizierung des Gesangs und des Ausdrucks vor allem. Weil es geht nicht nur um Singen und Marschieren, es geht um Ausdrücke und Inszenierung und Beziehungen zwischen Leute und auch die Arbeit mit diesen 18 Tänzer, die so eng mit unseren Darstellerinnen und Darstellern, die andere, die Männer, die auch in der Inszenierung sind, interagieren, helfen, beschränken. Also es ist eigentlich... Ich wünsche mir eigentlich, dass die Probephase nicht zu Ende geht. Muss ich wirklich sagen, dass wir eigentlich noch weiter suchen könnten. Du vielleicht nicht, aber ich denke, man findet jeden Tag so viel mehr, auch in der Partitur, dank der Bewegung, die Bewegungen und dank dieser Form, die so wirklich eine Amplifizierung ist und gar keine Beschränkung, um Gottes Willen.
Gut, naja, die Proben dauern noch, also 3 Wochen ist es noch bis zur Premiere. Es ist noch Zeit, Dinge zu entdecken. Jetzt wäre es natürlich auch sehr interessant, die Sicht der beiden Sängerinnen zu hören. Wie geht es Ihnen mit dem Bewegen und wie haben Sie sich auf diese Zeit jetzt hier vorbereitet, die ja doch auch eine gewisse körperliche Voraussetzung erwartet?
Hear what you have to say.
I'm a full body singer anyway. Singing is not just from here to here or here to here. Singing is from the bottom of your feet through the roof and all around 360 degrees, which is a huge advantage when doing a production like Uli's, where there is no place to sit down and stop and stop moving ever. You're always in motion, as Kate mentioned, but this is wonderful, actually. I was very nervous before we started work because I thought that I would not be able to concentrate on the things that singers tend to concentrate on, which is your sound, how are you looking, do I look ridiculous, am I sweating, am I out of breath, all these things that many singers, just as human beings, as you're going through your job, you remember.
and they take you out of the drama. But actually, having this motion, this constant motion that you're always going back to, it always brings you back to your body and out of your head, in the sense that you're not judging yourself, you're not correcting yourself as a musician. You're not coaching yourself. At least I can't. I don't have time to do that. I can only focus on my body and the moment. And it's wonderful, actually, to work this way. Because, as I said, I'm a full-body singer already, and this just makes it okay to be a full-body singer, and I don't have to find a way to hold tension. There's no tension. Actually, there's constant tension, but it's movement tension. It's not still-held tension. It is moving tension, which is great, because this tension leads to release, or it leads to something very exciting. Musically. So I have to say, working this way has been a bonus. I feel very free, as a matter of fact. I don't feel in any way like restricted. It's quite the opposite, and I love it. And I might try to push other directors to make me let me walk around and move more on stage, because it really is quite liberating, I must say.
Ja, danke für diese interessante Frage. Ich würde überhaupt sagen, dass ich als Sängerin mit ganzem Körpereinsatz an die Arbeit gehe. Also für mich ist das Singen nicht nur etwas, was den Brustkorb betrifft, den Kopf, sondern eigentlich den ganzen Körper, von den Füßen bis zum Kopf, bis zum Dach. Also es ist irgendwie eine 360-Grad-Erfahrung, könnte man sagen. Und der Vorteil dieser Inszenierung, die Uli da auf die Bühne gebracht hat, ist natürlich die Tatsache, dass man niemals aufhört, dass man niemals stoppt, dass man sich niemals hinsetzt, sondern, wie Kate bereits gesagt hat, dass die Dinge ständig in Bewegung sind, dass man ständig in Bewegung ist, und das ist eigentlich wunderbar. Außerdem würde ich sagen, dass ich natürlich am Anfang auch etwas nervös war, bevor ich Teil dieser Inszenierung wurde, weil ich mich und da wusste ich, dass ich mich eben auf sehr viele Dinge konzentrieren musste. Es geht natürlich darum, dass Sängerinnen und Sänger sich häufig darauf konzentrieren, wie sie aussehen, wie sie klingen, ob sie dann zu schwitzen beginnen, ob sie dann atemlos werden und dann nicht mehr ordentlich singen können. Aber das sorgt ja irgendwie dafür, dass man sich dann nicht mehr auf das Dramatische, auf den Stoff eigentlich konzentrieren kann. Und ich meine doch, dass hier jetzt dadurch, dass die Dinge ständig in Bewegung sind, dass man dadurch sozusagen zum Körper zurückgeführt wird, dass die Tatsache, dass ich mich auf den Körper konzentrieren kann, betrachte ich eigentlich als etwas Wunderbares, weil ich dann gar nicht die Zeit habe, mich auf andere, vielleicht unwesentlichere Dinge zu konzentrieren. Es gibt schon Spannung, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie, dass es eine negative Spannung ist, sondern es ist eine von Bewegung getragene Spannung. Und diese von Bewegung getragene Spannung ist etwas Wunderbares und hat auch fast etwas mit einer Katharsis zu tun. Also ich würde auch sagen, dass die Arbeit an dieser Inszenierung gewissermaßen ein Bonus für mich ist und viele Vorteile mit sich bringt. Ich fühle mich auch in keiner Weise eingeschränkt, sondern ich fühle mich frei, und wahrscheinlich sollte ich mit dem Regisseur darüber sprechen, ob ich mich vielleicht nicht noch mehr bewegen sollte.
I really agree with Lisette. Ironically, the act of singing is all about forward motion. It's spinning the voice out. So actually, as we are stepping forward and we are leaning into each step, it supports a forward motion of what we work very hard to achieve as singers. Also, working in this way, what I've learned from it is that you cannot ignore your body. You have to become fully conscious of your body, and it becomes very obvious when a part of our body is locked or is not engaged with everything else happening. It becomes very obvious to the viewer. And so it's this constant reminder of working with a complete flow and motion of the body. And what has helped a lot is that we've had a constant dialogue about the speed, because the speed of the spinning changes based on the tempo of the music, where we are. And so we can discuss, okay, this is pushing me too fast, and I need a little bit more space to take a step. So everything is very interrogated, and we make sure to set the correct speeds for certain moments. I've found the biggest challenge has been that at times we're moving very deeply within a beat to the music, but then sometimes we move into a recit. And so then you remove yourself from a pulse, and you have to find an internal pulse. So you're kind of, you know, you're kind of rubbing your belly and tapping your head at the same time. And so that has to take us into something entirely different. And in a way, I think it can serve the characters, because it can also symbolize the fact that we're not always sure what the next step should be or what the next decision should be. And so then we're kind of working in this contrary motion between our brains and our bodies, yet always conscious of it. Because then we always have to know when we hit the downbeat for the music. We know where we reconnect. So it's been a really, really interesting process in terms of getting much more deeply into the body and the whole motion, forward motion of making music.
Ich stimme Lisette voll und ganz zu, und ich würde überhaupt meinen, dass man den Gesang mit einer Vorwärtsbewegung vergleichen kann, dass man hier Parallelen definieren kann. Wir lehnen uns sozusagen in diesen nächsten Schritt hinein, der dann zu dieser Vorwärtsbewegung führt. Was ich auch gelernt habe im Zuge dieser Produktion, ist, dass man den Körper nicht ignorieren kann, dass man sich bewusst sein muss, dass man körperlich ist, und dass, wenn ein Teil des Körpers irgendwie versperrt ist, wenn er nicht zum Ausdruck kommt, dass das dann für den Zuschauer, die Zuschauerin auch durchaus offensichtlich ist. Ich denke auch, dass uns eine Tatsache wirklich geholfen hat und uns unterstützt hat, uns Interpretinnen, nämlich dass wir da in einen ständigen Dialog getreten sind, auch was die Geschwindigkeit der Bewegung betrifft, dass es hier zu einem Wechsel der Geschwindigkeit kommt, zu einem Wechsel des Tempos. Also es gibt immer Gespräche, wir werden befragt, man stellt Fragen, und daraus ergibt sich dann die Geschwindigkeit, die dann unterschiedlich reguliert wird. Wir lernen sozusagen, uns einen Rhythmus anzueignen, und dann kommt es zu einer Art internen Impuls oder Puls, könnte man sagen. Ich glaube, dass all diese Bewegung, dieses Rhythmische auch etwas ist, was die Figuren unterstützt, weil auch die Figuren Und dass es da auch Parallelen gibt, weil die Figuren selbst auch nicht sicher sind, was denn eigentlich der nächste Schritt ist, den sie dann setzen wollen. Also es geht um die Verbindung zwischen Körper und Geist. Es ist, denke ich, ein wirklich sehr, sehr interessanter Prozess, in den wir da alle hineingeworfen wurden, eben aufgrund der körperlichen Bewegung.
Okay, da muss ich jetzt, möchte ich gerne was zu sagen, weil das für mich persönlich natürlich als Regisseur sehr viel bedeutet, von den beiden Darstellerinnen sowas zu hören. Stellen Sie sich vor, wenn Sie 15 oder 20 Jahre an dieser Ästhetik gearbeitet haben, viele Widerstände auf einen zugekommen sind und man unbeirrt weitergegangen ist und daran geglaubt hat. Und dann hört man jetzt hier in Salzburg von diesen beiden großartigen Künstlerinnen ein so tiefes Verständnis von dem, was mir da immer vorgeschwebt hat und woran ich auch immer noch arbeite. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment. Wirklich, also vielen Dank.
Ja, also eigentlich ist es jetzt ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für diese sehr, sehr aufschlussreichen und persönlichen Antworten an unsere Gesprächspartner Kate Lindsay, Lisette Oropesa, Antonella Manacorda und Ulrich Rasche. Die Premiere von Maria Stuarda ist am 1. August im Großen Haus. Und Ihnen auch herzlichen Dank fürs Kommen.